Welle Niederrhein. Der Talk am Sonntag.
Mit Sascha Fassbender und zu Gast ist Radiokollege Mike Kiewelip aus Willig. Hallo Mike.
Hallo.
Mike, du arbeitest ja nicht nur beim Radio, sondern du bestattest Menschen. Heißt, du fährst raus zu Menschen, die einen Liebsten verloren haben, holst da die verstorbene Person ab, wäschst sie, bereitest sie vor und bestattest sie. Wie kommt man darauf, sowas beruflich zu machen?
Boah, es war Zufall. Also meine Oma ist vor knapp 4 Jahren verstorben, jährt sich jetzt in ein paar Tagen zum 4. Mal. Mhm. Und es hat mich damals irgendwie fasziniert. Das war das erste Mal, dass wir so als Familie mit einem Bestatter so intensiv in Kontakt gekommen sind.
Ja.
War auch ein Bestatter in Willig, ein sehr, sehr guter Freund und Kollege mittlerweile, das Bestattungshaus. Und die haben das so liebevoll gemacht und ich war so fasziniert von der Art und Weise, wie meine Oma in diesem Sarg lag. Weißt du, vorher im Krankenhaus dabei gewesen, wenn dann jemand ja in dem Bett einfach einschläft und vielleicht nicht so ansehnlich aussieht und dann auf einmal in dem Sarg so zurechtgemacht. Das hat mich fasziniert. Da habe ich überlegt, wie machst du das neben dem Radio, ne? Weil mit Frühsendung ist das noch ein bisschen schwierig. Ja, und habe ich einfach ein Praktikum gemacht und habe dann unserem Radiochef gesagt, ey komm, lass mich doch mal eine Reportage von da machen. Da bin ich hingegangen, habe mir mega in die Hose gemacht. Ich hatte so Angst, habe gezittert. Ich meine, wir sind ja beide nicht auf den Mund gefallen. Aber da war ich wirklich still. Ich konnte nichts mehr sagen. Und das hat mich nicht losgelassen nach diesem Praktikum. Und 2 Monate später habe ich da angerufen und habe gesagt, hör mal, ich habe ja nach den Frühsendungen immer ein bisschen Zeit. Was haltet ihr davon, wenn ich mal vorbeikomme und ihr sucht eine Aushilfe? Ja, und so hat das alles seinen Weg genommen.
Krass. Aber was hat dich mehr fasziniert? Dieser Tod an sich, so, da ist ein Mensch und eigentlich ist es ja nicht mehr so ganz anwesend oder tatsächlich die Bestattung, dieses Herrichten, es ist ja auch ein Stück weit bist du ja auch Stylist.
Also es ist so das große Ganze, weil man stiftet halt den Angehörigen einen enormen Nutzen, man nimmt denen eine Last ab und mit den Fertigkeiten, die wir halt drauf haben, können wir den Familien einen Abschied, der immer schlimm ist, keine Frage, aber wir können den so schön wie möglich und so angenehm wie möglich machen und wirklich ja einen bleibenden Eindruck bei den Menschen, bei den Angehörigen hinterlassen und hoffentlich so einen Effekt auslösen, dass sie noch Jahre danach sagen, nee, trotz dieser ganzen Tragik, es war alles gut so und vor allem schön.
Ja, cool. Und es ist auch verdammt wichtig und ich finde, man hört es jetzt schon raus, auch wenn wir gerade mal knapp 3 Minuten reden, dass du Spaß dabei hast. Und das ist auch ganz wichtig, darüber zu reden, finde ich. Was bei dir so deine Highlights sind, auch in der Vergangenheit vielleicht in deiner Karriere und wie du selbst auch über den Tod denkst, da sprechen wir heute unter anderem drüber hier beim Welle Niederrhein Talk am Sonntag noch. Und dein Job, Mike, ist es, Menschen zu bestatten. Wann war in deinem Leben der erste Sterbefall, den du richtig bewusst miterlebt hast, mitgefühlt hast, der dich bewegt hat? War das tatsächlich deine Oma, von der du eben gesprochen hast?
Ja, also mein Opa von anderer Seite, von väterlicher Seite, ist schon viel vorher gestorben. Da war ich aber noch viel zu jung. Das erste Mal, dass ich es wirklich realisiert habe, mit begleitet habe, ein Teil dieser ganzen Bestattung sein konnte, war in der Tat meine Oma vor 4 Jahren.
Okay.
Und ich habe schon im Krankenhaus gesagt, Mensch, wir können ja doch die Kette abnehmen. Und da habe ich sofort so gedacht, du hast gar keine Berührungsängste, weil viele denken hier, oh, da liegt jetzt ein Verstorbener.
Ja.
Was passiert vielleicht? Ist der vielleicht zu hart? Ist er zu kalt? Man hat ja Berührungsängste. Das ist ein riesen Tabuthema. Und ich habe mich da langsam angenähert und meine Oma hat wirklich, also liebe Grüße nach oben, muss ich sagen, die hat mein Leben verändert durch ihren Tod.
Krass. Vielleicht ist sie auch stolz darauf, hoffentlich.
Ich hoffe es sehr. Ich stand schon oft vor ihrem Grab und habe gesagt, hör mal, was du mit mir gemacht hast.
Fandest du das komisch, dass es dich fasziniert hat, weil ein Großteil der Menschen, also auch ich, als ich meine Oma im Sterbebett gesehen habe, es hat mich zerstört. Hat es dich, also heute, wie gesagt, deine Oma ist wahrscheinlich auch stolz darauf, aber war es damals für dich komisch, dass du sagst, das fasziniert mich oder haben andere Leute darauf komisch reagiert?
Also ich sag mal, meine Eltern haben sofort, ich sag mal, fragend geguckt, warum geht der so auf Oma zu? Also wie kann der das? Wo kommt das her? Weil das bei uns in der Familie nicht unbedingt so präsent ist, dass man mit Verstorbenen so offen eben umgeht.
Ja.
Aber ich habe die dann nach und nach daran gezogen und die haben dann auch bei der Aufbahrung später bei dem Bestatter gesagt, ach guck mal, das ist ja wirklich bisher ganz entspannt. Weißt du, mal den Arm anheben, um ihren Lieblingsteddybär noch in die Armkehle reinzulegen. Ja. Da hatte ich keine Probleme mit. Da haben meine anderen Familienmitglieder dann gesagt, oh nee, kannst du das vielleicht machen? Das ging dann aber relativ schnell und ist dann später durch das Praktikum bei dem anderen Bestatter, wo ich dann auch gelernt habe, haben diese Berührungsängste komplett also quasi flöten gegangen, um es mal so zu sagen.
Krass. Und wenn du heute noch irgendwelche Sterbefälle in deinem Umfeld hast, ist das irgendwie anders für dich, weil du es quasi gewöhnt bist, mit Sterbefällen zu arbeiten? Oder ist es schon noch so, dass es dich irgendwie mitnimmt, mehr mitnimmt als bei fremden Menschen?
Also wir haben vor 2 Jahren, also knapp anderthalb, 2 Jahre, haben wir in Willich eine sehr, 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 sehr enge Freundin von meinen Eltern verloren, mit Mitte 50. Die ist von jetzt auf gleich verstorben. Und da war bei mir auch Ende. Also dann weine ich auch, ich fühle genauso mit. Es ist, muss ich ehrlich sagen, bis heute für mich immer noch unbegreiflich, wie sie in diesem jungen Alter sterben konnte. Ja. Das nimmt uns genauso mit. Also nur weil wir tagtäglich mit Verstorbenen, mit Angehörigen, mit dem Tod zu tun haben, heißt das nicht, dass wir auch auf privater Ebene irgendwie abgestumpft sind. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich viel emotionaler geworden bin. Also ich leide nicht mit, ich fühle mit den Menschen aber mit. Und das ist wichtig für den Beruf, ja, für diese Aufgabe. Aber auf privater Ebene leiden wir genauso wie jeder andere auch.
Und bei fremden Sterbefällen, gibt es da irgendwelche, wo du sagst, boah, die nehme ich jetzt aber mehr mit als andere?
Also ich muss gestehen, einen habe ich noch aus dem letzten Jahr noch im Kopf, sehr präsent, vor allem im Herzen. Da ist ein Familienpapa gestorben, von jetzt auf gleich einfach umgekippt. Und dann hörst du dann, dass die Witwe 2 kleine Kinder hat, unter 10, Grundschulalter. Und dann schluckst du auch, obwohl du tagtäglich mit Verstorbenen zu tun hast, vor allem wenn die beiden Kleinen dir dann gegenüberstehen, vor der Tür zum Aufbahrungsraum, wo der Papa drin liegt, wo wir vorher etliche Stunden investiert haben, wo ich mich extra nochmal auf den Boden gekniet habe, um auch die Perspektive auf den verstorbenen Vater im Sarg zu haben, den die Kinder haben, diese Perspektive. Denn ich könnte ja aus meiner Perspektive von oben, ich bin 1,93, könnte ich eventuell irgendwas übersehen haben, was die kleinen Kinder von unten ja schocken könnte, wo die sagen, das ist aber nicht mein Papa, was ist das da? Ja. Und das hat mich sehr, 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 ja, ich würde nicht sagen mitgenommen, aber geprägt. Vor allem, wenn die Kleinen dann vorm Aufbahrungsraum stehen mit ihrem Teddy in den, im Arm und dann mit der Mama reingehen, diesen schweren Gang, Papa sehen, wie er sonst auf der Couch vielleicht liegt, aber der antwortet nicht mehr. Und das hat mich mitgenommen und muss sagen, nach dieser Aufbahrung habe auch ich geweint. Nicht geheult wie ein Schlosshund, aber da liefen mir schon die Tränen runter, weil ich mir dachte, guck mal, diese beiden müssen ohne ihren Papa aufwachsen. Ich habe persönlich eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Papa, deswegen habe ich das auch nochmal mehr mitgenommen. Also wenn ich sowas auf mein eigenes Leben projizieren kann, dann nimmt mich das mit. Mein Papa ist mit mir ganz oft Tennis spielen gegangen. Wir haben viele, viele tolle Sachen gemacht. Wir haben Frösche gefangen in Willich-Nersen am Kanal 4 an der Niers. Und das werden die halt mit ihrem Papa nicht mehr machen können. Und das nimmt dann schon mit.
Ich krieg Gänsehaut gerade. Uns hat ein Hörer gefragt, Sebastian aus Willich, der hat tatsächlich gefragt, wie ist das da, die Distanz zu wahren? Das hast du jetzt mehr oder weniger beantwortet. Du bist nicht dazu verpflichtet, die Distanz zu wahren, richtig? Also es geht ja oft auch gar nicht.
Nee, also ich sag mal, wenn natürlich jetzt jemand verstirbt, der 90 ist, dann hat das für mich nicht so eine Dramatik, wie vielleicht, wenn ein Kind verstirbt oder eben dieser Familienpapa. Das soll das Ganze nicht entwerten. Also es ist trotzdem für die Angehörigen ganz, ganz traurig, ein Tiefpunkt im Leben und da sind wir da und fühlen auch mit, weil auch ich habe meine Oma verloren, die ist zwar nicht 90 geworden, nur Mitte 70, aber ich weiß, wie sich diese Menschen fühlen und dann fühle ich mit denen mit, aber wie gesagt, leide nicht mit und wenn ich die Distanz nicht wahren kann, dann ziehe ich mich zurück, nicht im Angesicht der Familie, weil man muss ja professionell bleiben. Aber wir sind ein sehr, 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 sehr gutes Team, die offen miteinander reden. Wir haben Kollegen, die können nicht unbedingt mit verstorbenen Kindern umgehen. Wir haben Kollegen zum Beispiel so wie ich. Ich weiß ganz genau, ach guck mal, das ist eine Familie. Da ist ein Familienpapa gestorben. Da könnte ich mich eventuell in den Hintergrund ziehen. Da weiß ich, dass andere Kollegen aber einspringen und dann eben da sind. Ja. Und so kann man die Distanz dann doch wahren. Und das Wichtigste ist einfach miteinander reden.
Aber du würdest auch Menschen bestatten, die in deinem Umfeld sind. Du hast es ja auch schon. Da ist es ja wahrscheinlich noch viel schwieriger, die Distanz zu wahren.
Ja, total. Also ich kann dir bis heute nicht sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern noch relativ gesund sind und beide leben. Ja. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn einer von beiden immer nicht mehr leben sollte. Also mir wäre es eine Ehre und ich wünsche es mir für mich selbst und auch für meine Eltern, dass ich sie selbst aus dem Haus, aus dem Krankenhaus raustragen kann, selbst waschen kann. Aber ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich schon ganz schwitzige Hände, weil ich weiß nicht, ob ich es wirklich kann. Und da ist dann das Team im Hintergrund wichtig, wo ich weiß, die arbeiten genauso wie ich. Da kann ich mich zurückziehen, da kann ich vielleicht sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich wasche vielleicht nur die Stirn, die Haare und alles Weitere. Nee, macht ihr das mal bitte weiter.
Ist ja auch menschlich, ne?
Total. Also was halt für mich wichtig ist, wir haben zu Lebzeiten drüber gesprochen, wer möchte was. Ich weiß ganz genau, was meine Angehörigen, meine Familienmitglieder, Freunde wollen und kann halt darauf aufbauen, später die Bestattung durchführen und weiß, alles klar, wir haben das Beste getan, das, was er, was sie wollte. Und inwiefern ich dann daran persönlich beteiligt bin, ich hoffe viel, möchte es aber niemandem versprechen.
Finde ich total faszinierend, vor allem, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen und da fand ich es auch schon total faszinierend. Es ist Je mehr du darüber sprichst, desto mehr kann ich nachvollziehen, dass man Spaß an diesem Job haben kann. Es ist ganz, ganz verrückt. Ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich. Wie darf ich mir deinen Alltag vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, jetzt gleich, dein Handy klingelt und da sagt, weiß ich nicht, Veronika aus Viersen, hey Herr Kivilip oder hey Mike, je nachdem, wir brauchen Sie, leider ist unsere Oma verstorben. Was passiert dann? Was tust du als erstes?
Also das Wichtige ist erstmal die Angehörigen, die Anrufe am ersten Telefonat runterzubekommen, erstmal Ruhe zu bewahren, wir erklären, es gibt vieles, was jetzt erledigt werden muss, aber wir müssen jetzt nicht direkt übers Knie brechen. Ja. Wichtigste Frage ist, wie geht es Ihnen gerade? Natürlich nicht so gut, das muss man ganz klar sagen, dass wir erstmal die Menschen quasi, ja, ich sag mal, emotional versorgen, dass wir für die da sind. Das ist erstmal das Wichtige und dann ist direkt die nächste Frage, wo ist der Verstorbene? Liegt er im Krankenhaus? Dann können wir zum Beispiel werktags, montags bis freitags hinfahren. Liegt der Verstorbene in einem Heim? Hat er einen Verkehrsunfall eventuell gehabt, liegt bei einem Vertragsbestatter der Polizei in der Rechtsmedizin oder ist, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, der Worst Case eingetreten und der Verstorbene ist die Treppe runtergefallen und liegt jetzt im Flur. Mhm. Liegt der Verstorbene im Garten, beim Rasenmähen einfach umgekippt, haben wir auch letzten Sommer gehabt.
Warum ist das der sogenannte Worst Case?
Ich sag mal, weil die Angehörigen es zu Hause wirklich sehen, diese katastrophale Lage. Wenn jemand wirklich zu Hause die Treppe runterfällt, dann hat das ja, ich sag mal, ein Unfallszenario. Dann hat man den Verstorbenen einfach da liegen. Gegebenenfalls war der Notarzt da, hat den Verstorbenen damals noch Lebenden ausgezogen. Die Kriminalpolizei war da, ist vielleicht noch da. Also es hat alles so ein Stück weit was von einem, ja, ich sag mal, von einem Tatort. Mhm. Wenn die Todesursache ungeklärt ist, muss der Notarzt bzw. muss der Hausarzt eben die Kriminalpolizei rufen. Und das ist schon eine Hardcore-Belastung neben der Materie, ey, mein geliebter Mensch ist ja gerade verstorben.
Ja.
So, und da ist auch für uns dann immer, ich sag mal, Eile geboten. Da besprechen wir uns dann mit den Angehörigen, wie geht es jetzt weiter in diesem Fall, dass ein Verstorbener eben zu Hause liegt. Und da haben wir die meisten, in den meisten Fällen sagen die Menschen dann, ey, können Sie bitte sofort kommen. Mhm. Man hat ein bisschen Zeit, man kann ein paar Stunden den Verstorbenen, wenn er zum Beispiel einfach in einem Pflegebett verstorben ist, also ich sag mal sehr, sehr friedlich zum Beispiel, oder morgens einfach nicht mehr wach geworden ist im Bett, dann kann man den Verstorbenen auch ein paar Stunden liegen lassen, dass zum Beispiel nochmal alle Angehörigen vorbeikommen und eben in dieser gewohnten Atmosphäre, Umgebung Abschied nehmen und nicht unbedingt ins Bestattungshaus kommen. Es gibt ja einige Menschen, die können sich das gar nicht vorstellen, den Angehörigen im Sarg liegen zu sehen. Ja, das ist eine ungewohnte Situation, auch für mich, sage ich ganz ehrlich, wenn meine geliebten Menschen in einem Sarg liegen. So kennt man die Person halt eben nicht. Und deswegen gibt es da auch eben die Option, das klären wir dann eben in diesem ersten Telefonat. Und dann geht es gegebenenfalls zu den Menschen nach Hause, ins Heim, wo wir die Verstorbenen holen. Gegebenenfalls sogar mit Unterstützung der Angehörigen. Mhm. Ich habe weiß gar nicht, wie lange das her ist, schon vor ein paar Monaten, einen Familienpapa zu Hause abholen dürfen. Ich sag mit Absicht abholen dürfen, krebskrank. Mit meinem Bruder zusammen, wir haben zusammen die Überführung gemacht und die Söhne dieses verstorbenen Mannes waren genau in dem Alter von meinem Bruder und mir.
Oh krass.
Also 22 und 28. Ja. Und die guckten uns nur an und meinten so, krass, ihr seid die Bestatter? Ja, wir waren sofort auf Augenhöhe und die hatten erst ein paar Berührungsängste und die haben gemerkt, so wie wir mit dem Papa umgegangen sind, wie wir ihn quasi auf unsere Schaufeltrage gelegt haben, ganz würdevoll auf unsere Transporttrage, guckten die uns an. Ich sag, ihr wollt Papa mit runtertragen, ne? Zweites Obergeschoss ist ein bisschen was, es gab keinen Aufzug. Sagten die, ja, dürfen wir? Ich sag, selbstverständlich. Ich sag, komm, dann haben wir zu viert Papa runtergetragen. Ja. Und das, was im Kopf geblieben ist, nur weil wir kommuniziert haben, weil wir auf die Menschen eingegangen sind, das wird den beiden niemals, auch der Witwe, der Frau, der Mama dieser beiden Söhne, niemals aus dem Kopf gehen, dass die beiden Papa rausgetragen haben und ihm quasi nochmal so, ja, ich sag mal, das letzte Ding mit auf den Weg gegeben haben, hey, das können wir für Papa noch tun.
Wow. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, du machst ja auch stylistische Dinge, aber darauf kommen wir noch gleich zu. Aber du bist ja auch eine Art Therapeut schon. Also wenn es nur diese kleinen Gespräche sind, ich meine, was du mit den beiden Jungs gemacht hast, das hat denen wahrscheinlich, wenn sie heute zurückblicken, denken die sich, boah, cool, dass der Mike das damals so zu uns gesagt hat, das hat uns echt so. Also, dein Job ist es ja quasi aus dem Schlimmsten, was passieren kann, noch so irgendwie was zu machen. Und das scheint zu klappen. Also ich glaube, die beiden Jungs, die waren froh, dass sie dir helfen konnten.
Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für den einen oder anderen, aber wir können die Kuh nicht mehr vom Eis holen. Ja. Wir können sie nur noch schmücken, dass sie schön auf dem Eis aussieht. Ja. Und wenn man da natürlich dann das eine ist natürlich beim Radio Halligalli, gute Laune. Ja. Aber das hilft mir persönlich, auch mit diesen ganz, ganz tragischen, schlimmen Situationen so umzugehen, das Beste draus zu machen. Natürlich mache ich da keine Karnevalsveranstaltung draus. Ja. Aber für die Menschen einfach offen da sein, offenherzig sein, zu gucken, was passt individuell zu diesen Menschen. Und das ist meinem Empfinden nach das Erfolgsgeheimnis eines Bestatters, individuell auf die Menschen einzugehen und die da abzuholen, wo die sind.
Okay, dann hast du den Verstorbenen also in deinem Auto, weiß nicht, Transporter oder sowas. Wie geht's dann weiter?
Dann kommt der Verstorbene in unsere Räumlichkeiten. Wir fahren keine Friedhöfe an, da gibt's ja auch Kühlungen, die werden oft angesteuert oder Rechtsmedizin. Wir haben eigene Kühlräume, ganz familiär, wo wir die Verstorbenen hinbringen, wo auch Angehörige später dann, nachdem wir die Beratung durchgeführt haben, in den meisten Fällen fahre ich die Familien eben zu Hause besuchen, weil sie sich da wohlfühlen, da sind sie in ihrer geschützten Umgebung. Ich kann eventuell etwas erhaschen. Also wenn zum Beispiel irgendwo ein großes Bild hängt vom Meer, vom Strand, dann könnte man eventuell denken, ach guck mal, das sind sehr maritim angehauchte Menschen. Mhm. Haben die vielleicht eine Flussbestattung, eine Meerbestattung, eine Seebestattung im Kopf? Nur als Option. Muss nicht sein. Dieser Eindruck der Familie wäre mir niemals gelungen, wären die zu uns gekommen ins Bestattungshaus. Ja. Und das ist auch für viele Menschen immer ein Angang, oh, ich muss jetzt über diese Türschwelle treten und jetzt bin ich bei einem Bestatter drin. Ist bei uns, also bei uns ist alles quasi so, ich sag mal, schön, warm, wie in einem Wohnzimmer eingerichtet, nur eben aufgeräumt.
Guten Kaffee bestimmt.
Es gibt auch guten Kaffee, ja. Also man hat bei uns nicht den Eindruck, dass man in ein Bestattungshaus kommt, das muss ich ganz klar sagen, das ist mir auch wichtig und den Kollegen auch. Aber wenn man zu den Menschen nach Hause fährt, man sieht zum Beispiel, habe ich es vor kurzem gehabt, ein Karnevalsprinz in der Stadt ist verstorben, da hingen alle Orden. Dann habe ich zu der Familie gesagt, was halten Sie davon, wenn wir die Orden mit in die Deko einarbeiten auf der Bestattung?
Wow.
Und dann sagten die, boah, krass, geht das? Ich sage ja, ich spreche das mit den Floristen ab, wir machen die Bestellung, sie gehen eventuell zum Floristen oder ich. Wir haben uns dann abgestimmt, mit dem Floristen gesprochen, wie können wir die Ohren in den Blumen drapieren. Und die Bestattung ist jetzt kommende Woche und ich bin sehr, sehr gute Dinge, dass das so individuell und schön wird, dass die Familie sagen wird, ey, dafür müssen wir Fotos machen, das ist toll. Ja. Und das habe ich bei ganz, ganz vielen Bestattungen, dass Familien sagen, krass, das hätten wir uns so schön nicht irgendwie ausgemalt, dass das so wird.
Krass. Jetzt sind das alles bisher noch Dinge gewesen, wo ich sagen würde, boah, es ist brutal hart, aber das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Dann kommen aber Dinge wie, also bevor es dann wirklich in den Sarg geht oder in die Urne geht, waschen, Frisur. Was gibt es noch alles für Vorbereitungen, wenn es dann wirklich ja kurz vor der Bestattung ist?
Also ich sag mal, in der Regel ist es halt erstmal desinfizieren, dann waschen, eventuell rasieren. Das müssen wir natürlich auch im Beratungsgespräch fragen. Der Verstorbene, wenn er im Krankenhaus vielleicht 2-3 Wochen lag, hat er zu Lebzeiten Bart getragen, weil er wird wahrscheinlich da im Krankenhaus auf der Intensiv nicht unbedingt überall rasiert worden sein. Wir setzen Augenkappen ein. Das muss man sich vorstellen wie so große, ja, ich sag mal, Kontaktlinsen mit so kleinen Noppen drauf, damit eben die Lider nicht hochflippen, sag ich mal.
Ah, damit die nicht einfach aufgehen.
Genau, und damit die Augen eben, ich sag mal, ja, schön prall aussehen, denn sie fallen schon ein Stück ein.
Ja.
Wenn natürlich der Opa immer mit offenen Augen geschlafen hat, dann haben sie mir das hoffentlich vorher in der Beratung gesagt.
Dann lass dir die auf.
Genau, dann würde ich es aber anfragen, weil vor allem Kinder und Jugendliche haben ein Problem damit, wenn ein Verstorbener offene Augen hat, natürlich auch Erwachsene. Aber das kann man alles vorher abklären. Dann geht es ans Tamponieren. Das ist quasi, ja, ich sag mal, wie so ein großes Taschentuch, sag ich mal, halbiert. Das ist saugfähig. Das gibt man eben dann in den Nasen- und in den Mundraum, um eben Gerüche und Flüssigkeiten vor dem Austritt zu bewahren. Damit haben wir auch schon erlebt, Angehörige, wenn sie sich verabschieden und den Verstorbenen vielleicht nochmal so, ich sag mal, umarmen wollen, ein Stückchen hochnehmen, damit da eben nichts Unangenehmes passiert. All das ist halt unsere Aufgabe. Oder wenn Menschen in der Rechtsmedizin waren, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass die Rechtsmediziner da einiges mit dem Verstorbenen gemacht haben, um eben die Todesursache zu ermitteln. Und unsere Aufgabe ist es, das zu kaschieren.
Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Wunde am Kopf oder so, das muss zugenäht werden und was weiß ich nicht, alles überschminkt und sowas.
Genau, das ist auch unsere Aufgabe. Eventuell gibt es auch ja Totenflecken im Gesicht, wo wir dann vorher fragen, möchten Sie, dass wir die verstecken, dass wir die mit Schminke, Theaterschminke überdecken? Wie sieht es aus mit, weiß ich nicht, Ohrringen, machen wir die nochmal dran? Ja. Wie sieht es aus mit einer Brille? Ganz, ganz wichtig, wir sind beide Brillenträger. Ja. Wenn wir vielleicht jetzt im Sarg liegen würden und unsere Liebsten kommen uns besuchen und wir haben unsere Brille nicht an, würden die auch denken, irgendwie sieht der anders aus.
Da fehlt was.
Das sind so Kleinigkeiten. Frisur ist ein Riesending. Ich habe vorher noch nie eine Dauerwelle gemacht. Ich hatte mal eine Frau, da haben dann die Angehörigen gesagt, ja, aber hier ist das Foto. Und ich so, oh.
Anspruchsvoll. Das ist anspruchsvoll.
Ruf ich jetzt einen Friseur an oder machst du es selber?
Hast du dich getraut?
Ja, Grüße ans YouTube-Tutorial.
Ach echt?
Ja, klar.
Hat es geklappt?
Es hat geklappt, ja, genau. Es hat geklappt. Also die kam auch rein. Es war eine sehr, sehr alte Dame, die verstorben ist. Und die sagten, boah. Die hat auch so einen pinken Blazer dann angehabt und so ein schönes buntes Halstuch. Sagten, boah, die sieht ja grandios aus. Also man darf halt nie vergessen, ich mache halt aus einem Verstorbenen keinen lebenden Menschen mehr. Ja. Also die Angehörigen müssen schon am Sarg erkennen, dass dieser Mensch verstorben ist.
Okay.
Also ich würde niemals jemanden quasi zu einer Puppe machen, dass man denkt, ach schön, warum redet der denn jetzt nicht, redet der nicht mit mir? Weil die Menschen sollen ja schon am Sarg im Aufbauungsraum realisieren, da kommt jetzt nichts mehr.
Ja.
Das ist der Körper, aber da kommt quasi nicht mehr die gewohnte Reaktion, die Frage nach einem Kaffee, ein flotter Spruch oder, ja, oder ein Schmunzeln oder so, das kommt da eben nicht mehr. Und das ist unsere Aufgabe, das eben so schön und würdevoll wie möglich zu machen.
Ja, und das ist auch verdammt, verdammt wichtig. Was passiert dann vor Ort? Da habt ihr wahrscheinlich nicht mehr so viel zu tun, würde ich mir als Laie jetzt sagen. Also die meiste Arbeit ist wahrscheinlich erledigt, wenn die Person im Sarg liegt.
Genau. Also viele denken ja immer, Bestatter sind rund um die Uhr mit Verstorbenen unterwegs. Das ist, 10% der Arbeit. Krass. 90% spielt sich in Verbindung mit den Angehörigen ab, ja, vor allem mit Ämtern. Herzlich willkommen in Bürokratie Deutschland. Ja. Wir müssen zu Standesämtern, mit den Friedhöfen, wir müssen mit Rednern sprechen, mit Floristen, mit eventuell Musikern, die kommen etc. Also es ist quasi eine Riesenorganisation. Ich sage immer, wir sind quasi so, auch wenn das soll nicht despektierlich klingen, aber vielleicht kann man sich das so besser vorstellen, wir sind der letzte Eventmanager.
Das habe ich mir dann nicht auch gedacht, weil ihr kümmert euch auch um Deko, ihr stylt die Leute.
Ja.
Also das ist schon krass. Gibt's danach irgendwelche Rituale, wenn dann die Person in der Erde ist und ihr quasi sozusagen den Friedhof verlasst, euch ins Auto setzt, habt ihr irgendwelche Rituale, dass ihr, weiß ich nicht, euch die Faust gibt oder ein Bierchen trinkt oder sowas? Weil ich glaube, sowas kann vielleicht wichtig sein.
Also was ich häufig mache, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter unterwegs bin oder eben mit Kolleginnen, wir umarmen uns meistens nach einer Bestattung einmal, bevor wir ins Auto einsteigen oder atmen einmal tief durch. Denn für mich ist eine Bestattung erst dann rum, wenn die Angehörigen vom Friedhof oder aus dem Wald oder wo auch immer eben raus sind und sagen, nee, vielen Dank, es hat uns echt geholfen, Dankeschön. Natürlich ist die Bestattung für mich im Grunde genommen durch, wenn der Sarg die Urne unten ist. Da sage ich auch ganz ehrlich, dann atme ich tief durch, weil dann weiß ich, kein Sarg, keine Urne ist irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abgeschmiert, wenn irgendwelche, ich sag mal, Laienträger vom Schützenverein oder so da waren. Da krieg ich schon immer Puls, wenn nicht unsere Profiträger das machen. Das muss ich schon ganz klar sagen.
Ist da schon mal etwas schief gelaufen?
Nein, also ich meine, ich bin ja dabei. Ja. Ich bin auch schon mal fast ins Grab hinterhergesprungen.
Echt?
Ja, weil es gibt halt sogenannte Absenkautomaten. Ja. Und wenn man da den Sarg nicht richtig draufstellt, ich kann das ja nur begleiten, ich kann ja quasi nur die Laienträger, den Schützenverein, den Kegelclub nur instruieren.
Ja.
Ich muss natürlich hier und da auch mal eingreifen, muss aber natürlich gucken, dass das nicht komisch aussieht.
Ja.
So, und wenn natürlich dann ein Sarg da, weil man muss dazu sagen, dieses Grab war auch noch ein bisschen fehlerhaft ausgehoben, da kamen viele, viele Dinge dazu. So, und bevor mir der da abschmiert, springe ich lieber hinterher.
Krass.
Und da sagte meine Mutter später zu mir, man hat deine ganze Boxershorts gesehen, dein ganzer Anzug ist dir über den Kopf gerollt. Ich sag, was soll ich tun? Meine Aufgabe war es, diese Bestattung so würdevoll und so schön wie möglich zu machen. Und deswegen kriege ich immer Puls, wenn es Laienträger machen, sag ich mal. Ich muss aber dazu sagen, ich finde das wahnsinnig schön für die Familie, wenn man weiß, die engsten Freunde, die engsten Familienmitglieder haben Oma, Mama, Papa, Opa, wen auch immer, selbst zum Grab getragen. Bei meiner Oma waren es auch mein Papa, mein Onkel und noch 2, 3 andere Freunde, die meine Oma getragen haben, viel persönlicher.
Ja.
Ich biete den Angehörigen das immer an, weil nur weil ich Puls dabei bekomme, heißt das nicht, dass das schlecht oder gut ist. Ganz im Gegenteil, ich möchte ja alle Optionen eben geben. Und ich muss dann aber natürlich auch damit rechnen, dass ich mal hinterher springen muss. Ich bin natürlich oben geblieben. Aber danach war die Umarmung mit den Kolleginnen natürlich noch ein bisschen intensiver.
Das glaube ich.
Und die Witwe meinte auch, nee, es hat doch alles super funktioniert. Also ihr ist das gar nicht so aufgefallen.
Ja, ja.
Ich habe da vielleicht auch einen anderen Blick für. Ich muss sagen, manchmal bin ich ein bisschen zu perfektionistisch, wo vielleicht der ein oder andere nicht drauf achtet. Aber irgendwann kommt eine Familie, die sagt, ey, Gott sei Dank hat er darauf geachtet.
Ja.
Und deswegen sage ich immer, wir haben nur diese eine Chance auf dem Friedhof mit der Familie, in der Beratung, im Aufbauungsraum. Wenn wir die verkacken, wenn ich das so sagen darf, ist aus die Maus.
Ja.
Wir haben nur diese eine Chance.
Es ist, also ich finde, es ist so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt. Ihr helft ja damit auch anderen in den schwersten Stunden. Und du hast tatsächlich, man hört das wirklich raus, Spaß dabei. Wahnsinn. Und dafür liebe ich halt dieses Format hier, den Talk am Sonntag. Mike, ich habe es eben schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Du bestattest verstorbene Menschen. Das ist dein Joballtag. Da frage ich mich, wie stellst du dir deine eigene Bestattung vor?
Auf jeden Fall in einem schwarzen Hochglanzsarg. Das muss ich direkt vorab sagen.
Wie kommst du darauf? Vor allem so aus der Pistole geschossen.
Das war in der Tat einer meiner ersten Bestattungen. Eine Familie aus, ich sag mal, sehr guten Verhältnissen. Ja. Die haben keine Kosten und Mühen gescheut. Für mich persönlich war es ein bisschen zu viel drüber für meine persönliche Bestattung. Aber ich fand diese Kombination aus diesem schwarzen Hochglanzsarg, der komplett was anderes ist auf Friedhöfen. Da sieht man ja häufig nur diese, ja, ich sag mal, diese aus Holz bestehenden, ja, Särge. Natürlich ist der auch aus Holz, aber der ist eben lackiert. Und dann in Kombination mit einer kompletten Rosendeko aus Rot und ein bisschen Grün dazwischen oben drauf. Das sah so toll aus. Und ich habe bisher keinen, also ist ja sehr subjektiv, keinen anderen Sarg in Kombination mit Rosen gesehen, was so toll aussah. Und da habe ich gesagt, so, pass auf meinem Konto liegt, das passt, damit könnt ihr die Bestattung bezahlen. Das ist aber nur der Sarg. Ich bin ein Fan davon, Bestattungen individuell zu machen, wenn die Angehörigen das wollen. In dem Fall habe ich zum Beispiel zu meinen Liebsten gesagt, pass auf, bei mir sähe das so aus, es gibt auf gewissen Friedhöfen auch die Möglichkeit, samstags beizusetzen. Mhm. Ich möchte gerne samstags die Bestattung haben. Und zwar irgendwann im Laufe des Samstagvormittags, weiß ich nicht, 10, 11, 12. Aber die eigentliche Trauerfeier mit, Achtung, Party und Umtrunk ist an dem Freitagabend.
Ach, reinfeiern quasi, ja, sozusagen. Genau.
Es gibt ja hier in Willich eines der größten Krematorien überhaupt hier in der Gegend. Mhm. Sehr, sehr schön. Die haben auch tolle, tolle Räume, wo man eben Trauerfeiern abhalten kann. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, obwohl ich nicht kremiert werden möchte, aber eben in diesen tollen Räumen, das ist so eine alte Scheune umgebaut, da kriegt man ordentlich Leute rein. Ja. Von mir aus Sarg offen oder zu, das ist mir egal. Und dann gibt's eben dann freitagsabends 18 Uhr erstmal eine Cocktailbar natürlich vorne, weil ich liebe Cocktails. Ich selbst eine Cocktailbar. Ja, und dann bekommen die dann alle einen Begrüßungscocktail. Natürlich, also ich sag ehrlich, wenn ich auf so eine Beerdigung wäre, ich würde auch nur Rotz und Wasser heulen, wenn ein junger Mensch verstirbt. Aber ich meine, es geht ja darum, was ich möchte. Ja, und dann sollen sie eben kommen, dann gibt's eine tolle Rede von einer freien Rednerin, vielleicht noch irgendwie ein paar Fotos. Und dann gibt's jetzt nicht so DJ-Mucke, aber vielleicht ein bisschen Musik, dass man wie so ein Get-Together hat und nicht irgendwie danach kondoliert man den Angehörigen und geht irgendwie in stiller Trauer oder zum Friedhof, sondern man bleibt zusammen. Mhm. Und isst vielleicht ein bisschen, trinkt ein bisschen zusammen und genießt in Anführungszeichen den Abend und lässt mich nochmal hochleben.
Hast du konkrete Songs im Kopf?
Ja, das fragen ja immer viele. Ich bin ein großer Helene Fischer-Fan.
Ach ja.
Also das soll jetzt nicht so die übelste Partymucke werden. Ja. Also das Ave Maria von ihr finde ich ganz cool für die Trauerfeier. Ansonsten muss ich sagen, schwankt bei mir so die Auswahl zwischen, das sind meine Top-Lieder. Was bei mir aber sehr gut passen würde, ist auch so ein Dauerbrenner für Bestattungen. Vicky Leandros, Ich liebe das Leben. Also das würde bei mir auch mega, mega passen. Da würde ich aber sagen, so ein Lied ist gesetzt, nämlich Helene Fischer, vielleicht noch Vicky Leandros. Und ansonsten können meine Angehörigen, meine Familie auch entscheiden, welche Lieder laufen. Weil die müssen ja auf Ewigkeiten den Rest ihres Lebens die Bestattung mit diesen Liedern in Verbindung bringen. Und ich möchte denen ja auch nicht in Zukunft, wenn hier bei euch im Radio das und das Lied läuft, möchte ich denen nicht quasi den Tag versauen, dass die immer wieder an mich denken müssen dann, was sie wahrscheinlich ja eh dann schon müssen. Deswegen sollen die da auch mal sich ein bisschen einbringen können.
Wenn es dann schon so ein bisschen partymäßiger wird, ich sag mal, also es ist ja definitiv positiver als die meisten Bestattungen, die ich so in meinem Leben erlebt habe. Stellst du dir auch einen Dresscode vor oder sagst du einfach, ach echt?
Ja, das Einzige, was schwarz ist, ist mein Sarg. Ansonsten ist alles bunt oder weiß, weiß der Geier was.
Cool.
Aber ja, die können natürlich gerne schwarze Unterwäsche oder schwarze Socken tragen, aber alles andere ist bunt. Also gerne weiß, gerne pink, blau, weiß der Geier was, gerne auch eine Jeans. Also die müssen dann nicht irgendwie in schicken Stoffhosen kommen. Wenn ich im Sommer versterben sollte, sollen sie kurze Hosen tragen, Flipflops. Einfach so, wie wir uns auch im Freundeskreis dann treffen würden. Ja. Weil warum sollen wir auf so einer Bestattung was konstruieren, was ich vielleicht gar nicht war? Natürlich trage ich in meinem Beruf auf Bestattungen immer Anzüge. Ja. Das ist einfach so mein Job, ne? Dafür bin ich eben Bestatter. Aber wenn es um meine eigene Bestattung geht, never. Never ever.
Hast du Angst vorm Tod?
Vor dem Tod an sich nicht, aber wie ich sterbe. Also ich sehe ja alle Facetten, wie man eben versterben kann. Ja. Und ich hätte schon Angst, beim Verkehrsunfall zu versterben oder eben durch eine lange Krebserkrankung da so vor sich hin zu vegetieren. Ich denke, da können viele Hörerinnen und Hörer mitreden, die das eben von Angehörigen kennen oder miterlebt haben. Man kann sich das aber eben nicht aussuchen. Wo ich allerdings so ein bisschen Sorge bei habe, ich möchte nicht unbedingt jetzt sterben, also auch wenn ich da keine Angst vor habe, denn ich möchte noch einiges auf diesem Planeten erleben. Aber ansonsten nur vor der Art und Weise, wie man verstirbt.
Hast du eine Vorstellung davon oder ein Wunschdenken, was danach passiert? Oder ist wirklich einfach zappenduster, dunkel?
Oh, ich wäre schon schön, wenn mich oben jemand dann an der Cocktailbar anfängt.
Da ist sie wieder, die Cocktailbar.
Das fände ich schon toll. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so gläubisch. Ich könnte mir aber schon vorstellen oder hoffe, dass danach irgendwie so eine warme Wohlfühlatmosphäre kommt, dass irgendwas kommt, wo man warm eingebettet ist. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ein Sarg zum Beispiel, ein hochlackierter schwarzer Sarg.
Mit roter Innenauskleidung, genau. Weil wenn kitschig, dann komplett kitschig.
Aber schon Salvador-rot. Ne?
Also das schon. Ja, nicht so knallrot wie das On-Air-Schild hier vom Studio. Nee.
Glaubst du, dass dank deiner Arbeit, dass du deswegen weniger Angst vor dem Tod hast, beziehungsweise vor dem, was danach passiert, wie so eine Art Eigentherapie? Also hattest du vielleicht früher, als du damit nichts zu tun hattest, mehr Angst?
Es ist halt für viele ein schwarzer Fleck, was passiert mit meinem Verstorbenen oder eventuell auch mit mir hinter den Kulissen bei einem Bestatter. Und dadurch, dass ich weiß, wie geht es weiter nach dem Versterben, nach diesem Moment, wo ein Mensch die Augen schließt, was passiert, ich kann das ja jetzt selber beeinflussen, nimmt das schon ein Stückchen die Angst vor dieser, ich sag mal, vor diesem komischen Gefühl, oh, wir sind jetzt bei einem Bestatter in den Händen, dies, das, man weiß nicht genau, was passiert. Bei uns sind immer alle Türen und Tore offen, Angehörige können mit hinten in die Kühlung kommen, in die Ruheräume, in die Hygieneräume und natürlich habe ich Angst, wenn jemand aus meinem Familienumfeld verstirbt. Also sage ich ganz ehrlich, mein Opa ist 89, der wird dieses Jahr 90. Der sagte, ja, so lange habe ich auch nicht mehr. Ich sage immer, Junge, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dich zu bestatten. Ich mach's natürlich dann, keine Frage. Aber Angst habe ich davor schon. Ja. Aber ich weiß eben, wie es danach weitergeht. Ich weiß, was passiert. Ich kann es selber beeinflussen und so machen, wie es meiner Familie, meinem Opa und mir gefällt. Und deswegen ist da so ein bisschen die Sorge, die Angst weg.
Ja. Jetzt hast du das gerade, dieses ganze Thema als einen schwarzen Fleck bezeichnet. Das ist ja auch ein Tabuthema in der deutschen Gesellschaft oder überhaupt auch in Deutschland. Es gibt ja auch Kulturen und Länder, wo die Bestattungen eher so laufen, so wie du dir deine so ein bisschen vorstellst, so ein bisschen partymäßig, Celebration of Life. Warum ist das in Deutschland so ein großes Problem? Hast du da eine Idee von, weil du ja nun wirklich erfahren bist auf dem Gebiet Bestattungen?
Also ich sag mal, bei uns alles in Deutschland ist es konservativer, ich möchte es fast übertreiben, auf die Spitze treiben, steifer als in anderen Ländern. Ja. Woran das liegt, kann ich nicht unbedingt sagen, aber es gibt viele Beratungen, viele Familien, die fragen dann, ja, wie müssen wir das denn jetzt machen? Also wegen Corona können ja nicht so viele Menschen kommen. Was machen wir denn jetzt mit denen? Müssen wir denen eine Karte schicken? Und allein dieses Wort müssen zeigt ja schon, was von der Gesellschaft erwartet wird. Ja. Und da wünsche ich mir so ein Stück weit so einen Aufbruch. Ich habe jetzt kommende Woche eine Bestattung von einer sehr, sehr offenen Familie, da ist der Papa verstorben. Und die haben gesagt, nee, wir machen eine große Zeitungsannonce, schreiben rein, die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt und wir machen das so, wie es uns gefällt. Wir werden zum Beispiel am Freitag mit Wein am Grab anstoßen.
Ach, sehr gut.
Und die Familie hat gesagt, wir würden ganz gerne ein bisschen Wein hinterher schütten ins Grab, weil es hat so zu ihm gepasst. Er hat einfach Wein geliebt. Und das ist für mich so der erste Ansatz, ja, okay, wir machen es individueller. Ja. Wir werden ein bisschen offener. Nicht so dieses, okay, wir müssen in der Kirche sitzen, danach gehen wir im Trauerzug, alle geordnet in Schwarz, ne? Weil was denkt sonst das Dorf? Ja. Nein, macht das, was euch gut tut.
Ja.
Also würde ich jedem raten. Man muss natürlich auch sich als Bestatter die Zeit dafür nehmen, um das individuell auf die Familie abzustimmen. Aber ich finde, es lohnt sich. Und das ist eben das, was vorhin Spaß gesagt. Ich tue mich mit dem Wort Spaß immer ein bisschen schwierig. Das ist das, was mich erfüllt.
Ja, eine Berufung.
Genau, wo ich am Ende des Tages im Bett liegen kann und weiß, ey, du hast eine Familie heute, du hast die vorangebracht im Leben. Du hast denen einen Moment beschert, der die auf Ewigkeiten prägen wird.
Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass die Gesellschaft ein bisschen offener dafür ist und dann bist du vielleicht bald Eventmanager. Aber so oder so ist es auf jeden Fall schön, dass du Bestatter bist, dass es dich erfüllt. Mike, wir haben auch viele Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen und ich habe zwar versprochen, dass hier wird eine Corona-freie Stunde. Das muss ich jetzt an dieser Stelle einmal ganz kurz brechen, denn Jenny aus Tönesforst fragt, ob es aktuell Bestattungen ganz ohne Einschränkungen gibt.
Na, ich sag mal, Einschränkungen gibt's immer. Nämlich da, wenn der Friedhof sagt, ihr müsst eine 3G-Regel erfüllen, selbst wenn ihr nur am Grab seid. So, damit hast du schon eine Einschränkung. Maske in Kapellen tragen, das sind für mich alles Einschränkungen. Oder wenn wir schon über das Beratungsgespräch sprechen, wenn Familien zu uns in die Räume kommen, dann dürfen wir eben, ja, ich sag jetzt nicht 20 Leute auf einmal reinlassen zu einer Aufbahrung, sondern da müssen Leute auch draußen warten, die kriegen sowas zu trinken. Aber das sind für mich alles Einschränkungen, die natürlich aufgeweicht sind. Das war am Anfang und in der Hochzeit von Corona, als das noch alles neu für uns war, war das eine ganz andere Nummer. Das ist schon ein bisschen entspannter geworden.
Okay. Jetzt geht's wieder weg von Corona, aber auch nicht unbedingt in eine schöne Richtung. Ruben aus Niederkrüchten fragt, was sind so die ekligsten Sachen oder was sind Dinge, die dich ekeln?
Ach ja, also ich kann halt nicht mit Dingen, die krabbeln, ne?
Ja.
Also wir sprechen mal von Maden etc. pp. Ja. Damit gehe ich dann zwar um, aber da läuft auch mir ein Schauer über den Rücken. Oder wenn Menschen in den Rhein reingefallen sind oder in andere Flüsse.
Ah, und Wasserleichen.
Ja, genau. Also davor ekle ich mich. Also ich sage jetzt nicht und lauf weg, ja. Aber das sind auch Grenzerfahrungen für mich, das muss ich sagen.
Okay. Hattest du schon kuriose Bestattungen mit kuriosen Wünschen der Familie? Ich meine, das mit dem Wein eben, das war schon cool, an dem Grab Wein zu trinken, aber geht's da auch in verrücktere Richtungen?
Ja, also ich sag mal, es gibt natürlich die wildesten Vorstellungen, ne? Kann ich Oma und Opa auch ins Weltall schießen? Ja, wenn du Kohle in die Hand nimmst, ja, aber ich sag immer, es muss alles immer noch in dem Rahmen bleiben, dass es die Würde des Menschen, des Verstorbenen, nicht zu sehr in den Schatten stellt. Ja. Also ich weiß nicht, ob jemand unbedingt mit Heißluftballons in den Himmel geschossen werden will und dann regnet der irgendwann runter und dann sitzt du beim Grill mit deiner Familie und dann kommt dann da Oma Erna runter. Weil yes. Die kommt ja früher oder später wieder runter. Ja. Das sind halt alles so Wünsche, ja, okay, kann ich verstehen, wenn das jemand möchte. Aber ich bin da nicht so der Fan von. Also ich bin ein Fan davon, individuelle Bestattungen zu machen, nicht unbedingt auf Friedhöfen. Es gibt ja auch sogenannte Memoriam-Gärten, die sind dann so parkmäßig angelegt. Oder man geht eben auf eine Flussbestattung, das bieten wir auch an, ganz individuell. Oder man geht eben in einen Friedwald, da gibt's ja die, ich sag mal, schönsten und naturnahsten Optionen, die man sich aussuchen kann.
Jetzt ist aber noch ganz wichtig zu sagen, was ich auch versprochen habe, was auch ein Grund für dieses Gespräch hier heute ist. Viele haben den Tod und damit die Bestattung ihrer Liebsten oft viel zu spät auf dem Zettel.
Ja, also ich meine, es trifft die wenigsten ja mit, ich sag mal, mit einer Anmoderation, dass man sagt, so, jetzt gleich kommt der Tod und stellt euch drauf ein. Natürlich bei Schwerkranken ja, aber die meisten, die werden ja von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen oder die haben nur ein paar Wochen Zeit oder ein paar Monate, dann war es das. Und ich sag mal so, alleine mal zu Hause am Tisch zu sitzen und nur zu fragen, sag mal, möchtest du verbrannt werden oder im Sarg in die Erde beigesetzt werden?
Aber nicht aus dem Nichts, oder? Also ich meine, du hast wahrscheinlich dieses Gespräch schon mit deiner Familie geführt. Du bist da nicht einfach aus dem Nichts hingegangen und hast gesagt, hör mal, irgendwo beim Supermarkt an der Kasse, möchtest du eigentlich verbrannt werden?
Also doch, mit meinem Opa habe ich das so gemacht.
Echt?
Ja, klar. Also wir saßen beim Mittagessen und der hat sich nie mal ausgelassen, was er wollte, weil er meinte, er macht das schon. Ich sage, ja, dann sitze ich mit meinen ganzen Tanten da verheult und ich habe dann da die Kacke am Dampfen und muss entscheiden. Da habe ich dem einfach mein großes iPad hingestellt mit meinem Sargkatalog und habe gesagt, so, und du suchst jetzt einen Sarg aus, weil ich weiß, du willst zu Oma. So, der hat sich einen ausgewählt, aus der Sicht meiner Tante, der kitschigste von allen, aber gut. So, und damit weiß ich schon, alles klar, Opa kommt in den Sarg, die und die Musik soll laufen, ähnlich wie bei Oma, fertig. Und das ist bei uns ein Thema wie beim Grillen. Ja. Also wir sitzen beim Grillen und dann geht's auch darum.
Wichtige Gespräche vor allem, weil ich glaube, du hattest schon mal die Erfahrung, wo du dann hinkamst und keiner wusste so recht, wie will die Person eigentlich bestattet werden?
Ach, das ist gang und gäbe. Also, dass wir zu Familien hinkommen und die überlegen, ja, was machen wir denn jetzt am besten, was machen wir? Ja. Das ist ein Teil, es gibt auch viele, die wissen schon, was sie wollen oder wenigstens ansatzweise, aber das ist schon eine menschliche Katastrophe. Wenn jemand einen geliebten Menschen, wenn ihr zu Hause einen geliebten Menschen verliert, dann kommt der Bestatter und fragt euch, sollen wir den verbrennen? Weiß ich gar nicht, weil das ist ja schon etwas für immer. Ja. Man kann den Menschen ja nicht wiederholen nach der Einäscherung. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man sich einmal zu Hause hinsetzt. Ihr müsst nicht unbedingt zu einem Bestatter, zu mir laufen oder zu sonst irgendwelchen Kollegen und sagen, ich möchte einen Vorsorgevertrag machen, dass alles genau drin geregelt ist mit Geld. Das ist natürlich, ich sag mal, spitze. Ja. Dann ist nämlich wirklich alles geklärt. Aber ein großer Stein, eine große Last ist den Menschen, den Angehörigen schon genommen, wenn man einmal kurz zu Hause drüber redet. Hör mal, möchtest du auf den Friedhof? Möchtest du in den Wald? Möchtest du in den Fluss? Möchtest du verbrannt werden? Möchtest du in den Sarg? Vielleicht schon Lieblingsklamotten? Was ist deine Musikrichtung? Möchtest du einen Pfarrer? Möchtest du dies? Fertig. Da hat man einmal drüber gesprochen und dann legt man es einfach im Kopf ab und man braucht nie wieder drüber reden. Und wenn der Tag X eintritt, und er wird bei jedem von uns eintreten, früher oder später steht jeder von uns vor so einer Frage, wenn dieser Tag X eintritt, ist es bedeutend einfacher und erleichternd, also es erleichtert dann Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch mit dem Tod dann, ja, ich sag mal, einfacher umzugehen, als wenn schwierige Fragen auf einen zukommen.
Ja, es gibt ja auch nichts Schlimmeres, als wenn die Bestattung vorbei ist und du dir dann so denkst, ja, wollte der jetzt wirklich so bestattet werden?
Ja, alles erlebt, wo Leute dann Monate später sagten, ach, wir wussten aber gar nicht, ob er wirklich verbrannt werden wollte. Ja, wir haben lange drüber geredet vorher und die Entscheidung ist dann gefallen, ob sie richtig oder falsch ist. Deswegen sage ich immer, einmal vorher zu Hause drüber reden, tut keinem weh, hoffentlich.
Ja, das ist doch ein Tipp, den wir alle auf jeden Fall mitnehmen können. Mike, es ist tatsächlich schon vorbei. Krass. Das war's. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir diese große Arbeit machst. Schön, dass es Menschen wie dich gibt.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt auch nach wie vor immer das noch alles nachhören auf welle-niederrhein.de. Da gibt es alle Talks am Sonntag mit allen emotionalen Talks, witzigen Talks. Die gibt es da nachzuhören mit allen Gästen. Ich bin Sascha Fassbender.
Der Talk am Sonntag. Immer sonntags zwischen 13 und 14 Uhr bei Welle Niederrhein. Und jederzeit online auf welle-niederrhein.de.